Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zum Podcast der Kajaspers Klinik in Oldenburg. Die Wahrheit irgendwo hier drin. Unser heutiges Thema ist die Abhängigkeitserkrankung. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine. Und mir gegenüber sitzt Emma.
Hallo.
Hi. Und der liebe Leon. Oh Gott, jetzt.
Hast du meinen Namen gerade vergessen?
Ja, ich habe die ganze Zeit Jakob gesagt und ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme.
Jakob, ich habe gerade mit Jakob telefoniert.
Nein.
Ja.
Oh Gott, wir haben eine Gedankenübertragung.
Das ist seltsam.
Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Abhängigkeit und wollen versuchen, dieser psychischen Erkrankung genauer auf die Spur zu kommen und uns eventuell der Wahrheit ein wenig zu nähern. Was meint ihr?
Ich glaube, das kriegen wir heute ganz gut hin.
Ich glaube nicht, weil ich habe ein Zitat von Sigmund Freud gefunden. Die hundertprozentige Wahrheit gibt es ebenso wenig wie den hundertprozentigen Alkohol.
Und bevor wir jetzt mit der Folge so richtig starten, wollen wir euch einmal sagen, wo ihr Hilfe bekommen könnt, falls ihr betroffen seid oder falls ihr Menschen kennt, die betroffen sind. Die bundesweite Sucht- und Drogenhotline könnt ihr zu jeder Zeit unter der 0180 6313031 erreichen. Die Menschen arbeiten dort getreu dem Motto anonym, bundesweit und zu jeder Zeit. Hier braucht sich also niemand schämen oder schlecht fühlen, in dem Sinne, dass da irgendwelche Informationen weitergehen an Dritte. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Falls ihr aber nicht selbst, sondern jemand in eurem Umfeld oder der Verwandtschaft betroffen sein sollte, könnt ihr euch auch bei den folgenden Seiten informieren und Hilfe bekommen. Besonders für Kinder und von Betroffenen, also auch ältere Kinder, ist die National Association for Children of Addicts sehr hilfreich. Da gibt es Flyer oder auch Chats, wo ihr jederzeit jemanden erreichen könnt. Also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr in diesem Sinne Hilfe gebraucht. Alle Sachen sind aber auch in unseren Shownotes verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, können wir mit unserer Folge starten, oder?
Let's go.
Mhm. Ich habe mich heute mal mit den Stigmata beschäftigt, mal so ein bisschen durchrotiert und habe ChatGPT gefragt, was es eigentlich für Vorurteile gibt gegenüber Alkoholabhängigkeit. Wir konzentrieren uns ja heute auf die, bei Abhängigkeitserkrankungen, auf diese Substanz. Alkoholabhängige haben einfach nicht genug Willenskraft, um mit dem Trinken aufzuhören. Alkoholabhängige sind schwach und charakterlos. Alkoholabhängige sind gefährlich und unberechenbar. Alkoholabhängigkeit ist unheilbar und Menschen, die einmal abhängig waren, können nie wieder vollständig genesen. Alkoholabhängige verdienen es, mit den Konsequenzen ihrer Abhängigkeit allein fertig zu werden. Was sagt ihr dazu?
Also ich finde, das ist schon ein richtiges Brett. Also ChatGPT ist da noch deutlich gemeiner als das, was man so findet, wenn man das jetzt einfach mal so sucht. Aber natürlich auch viele wahre Stigmatisierungen dabei, ne? Muss man ja auch sagen.
Ich glaube, manchmal ist man überrascht, was doch so in der Gesellschaft auch angenommen wird. Und ich finde, das hört sich auch ganz schön hart an, aber ich glaube schon, dass es auch Teil der Realität abbildet.
Absolut. Also ChatGPT sammelt da ja wirklich nur verschiedene Quellen aus dem Internet, die es dann zusammenzieht. Und ich habe auch eine Erhebung aus dem Jahr 2004 gefunden, in der 80% der Befragten angegeben haben, dass bei Abhängigkeitserkrankungen die Betroffenen selbst schuld sind. Also als Vergleichswert bei Schizophrenie waren es nur 10%. Wobei man sich immer noch fragt, 10% Selbstschuld für Schizophrenie. Aber das sind eben so dann die Annahmen. Und vor allem bei Abhängigkeitserkrankungen wird es besonders häufig als Charakterschwäche fehlgedeutet.
Und ich finde, da ist nochmal so wichtig, was wir auch später nochmal genauer erfahren werden, dass es ja im Endeffekt einfach wirklich ja Abläufe sind, die im Kopf auch tief verankert sind. Also ob das jetzt die Verhaltensweise ist oder ob das irgendwelche neurobiologischen Prozesse sind, die da eine Rolle spielen. Ich glaube, das werden wir heute noch ganz gut aufräumen können, dass diese Stigmatisierung eigentlich nicht die Daseinsberechtigung haben, die sie irgendwie als Stellenwert in der Gesellschaft zugeschrieben bekommen.
Genau, weil es hat natürlich Folgen, weniger Unterstützung und Empathie von Seiten der Gesellschaft, Familie oder auch ArbeitskollegInnen. Und es erschwert oft den Zugang zum Hilfesystem und die Unterstützung. Auch darüber werden wir heute noch was hören. Genau.
Und das kann man ja irgendwo auch ein bisschen verstehen, oder? Also ich meine, wenn solche Stigmatisierungen in der Welt kursieren, dann schämt man sich ja auch irgendwie, sich Hilfe zu suchen. Weil Hilfe suchen bedeutet ja gleichzeitig auch ein Eingeständnis, dass man sich, also ja, diese Suchterkrankung, Abhängigkeitserkrankung eingesteht. Und wenn das mit so viel Scham besetzt ist, dann neigt man natürlich eher dazu, sich die Hilfe dann nicht zu holen.
Genau, oder den Zeitraum auszudehnen, wo man eigentlich so ein bisschen leugnet, dass man vielleicht doch ein Problem hat.
Jetzt würde ich, glaube ich, gerne mal darauf eingehen, was wir denn heute am Ende dieser Folge alles noch so lernen werden. Und zwar werden wir da wissen, wie viele Ronaldos man mit den durch Abhängige verursachten staatlichen Kosten versichern könnte, beziehungsweise dessen Beine.
Also du meinst Cristiano Ronaldo?
CR7.
Die Beine von CR7.
Genau, die Beine von CR7. Mhm. Und zwar werden wir auch wissen, weshalb ein Professor seinen Studierenden über 2 Wochen hinweg pro Tag eine Flasche Schnaps trinken ließ, was Darmbakterien für eine Rolle bezüglich der Suchtentwicklung spielen. Also bleibt dran und seid gespannt, wie sich diese Fragen hier im Laufe der Folge lösen werden.
Ich habe euch mal ein paar Zahlen und Fakten zum Thema Alkoholabhängigkeit mitgebracht. Deutschland zählt im internationalen Vergleich zu den Hochkonsumländern. 2019 lag der Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol in Deutschland je Einwohner im Alter ab 15 Jahren bei ungefähr 89 Liter Bier.
Ja, ich finde, das ist wirklich eine Ansage. Irgendwie auch ein bisschen erschreckend.
Ja, von 1970 bis 2019 ist der Konsum tatsächlich linear zurückgegangen. Und dennoch zählt Deutschland immer noch zu den Ländern, wo am meisten Alkohol getrunken wird. Und das sieht man auch an dem Jahresumsatz in der deutschen Alkoholwirtschaft. Nämlich da beträgt nach eigenen Angaben seit Jahren der Umsatz durch die Alkoholwirtschaft letztlich 15 Milliarden Euro.
Wow, das ist echt richtig viel. Und wenn man sich generell die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Abhängigkeitserkrankungen im Sinne von Alkohol entstehen, dann sind das 57 Milliarden Euro. Das ist die Zahl von 2023. Und mit diesem Geld könnte man 65 Mal, fast 66 Mal, die Elbphilharmonie bauen. Und die hat 866 Millionen Euro gekostet. Aber wir wollen ja auch noch wissen, wie viele Ronaldos Beine man damit versichern kann. Und das ist tatsächlich so, dass Cristiano Ronaldo, falls es jemand noch nicht wusste, 212 Millionen Euro für die Versicherung seiner Beine bezahlt. Das heißt, wenn man jetzt mal ganz schnell easy im Kopf rechnet, könnte man noch 268 weitere Ronaldos Beine versichern.
Unfassbar. Also als Paar, nicht einzelne Beine?
Als Paar.
Okay, dann ist jetzt, glaube ich, alles klar.
Ja, das ist alles klar. Jetzt können wir uns das alle vorstellen.
Und wie viel? 65 Elbphilharmonien?
Fast 66.
Und es würde sehr komisch aussehen, wenn der komplette Elbstrand so zugebaut wäre. Aber
Cristiano Ronaldos Bein. Okay, weiter geht's. Zahlen und Fakten.
Der Einbezug von Angehörigen ist bei der Behandlung, aber halt auch bei dem ganzen Krankheitsbild besonders wichtig. Und in Deutschland sind ca. 5 Millionen Menschen in einer engen Gemeinschaft mit einem alkoholabhängigen Menschen. Das führt bei den Angehörigen zu massiven Beeinträchtigungen, PartnerInnen berichten Überforderung, finanzielle Sorgen, Einsamkeit. Und die Kinder von den Betroffenen zeigen häufig eigene Strategien, um mit diesen Herausforderungen zurechtzukommen. Also das zeigt sich häufig in früher Verantwortungsübernahme für den Haushalt oder für die Geschwister, aber auch für die Eltern. Die Kinder machen sich häufig ja so unsichtbar, also sie vermeiden irgendwie Schwierigkeiten. Also sie wollen halt nicht, dass sie irgendwie noch mehr zusätzlich Ärger mit nach Hause bringen und haben auch ein hohes Risiko für spätere Suchterkrankungen.
Und vielleicht auch dieses Unsichtbarmachen, weil ja Alkohol auch in dem Sinne das Aggressionspotenzial steigern kann vielleicht und auch Kinder von Betroffenen Angst haben könnten, verletzt zu werden. Ich meine, das ist ja auch was, was dann in dem Zusammenhang, dadurch, dass die Hemmschwelle gesenkt ist, passieren kann. Also schon auch für die Angehörigen, mit dem, was du gerade gesagt hast, echt eine richtige Herausforderung auch.
Genau.
Und auch also generell die Zahlen, fast 8 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren Alkohol in riskanter Art und Weise. Und 3 Millionen Erwachsene haben auch eine alkoholbezogene Störung. Und wiederum 1,5 Millionen werden dann wirklich ambulant oder stationär wegen Alkoholabhängigkeit behandelt. Das sind schon, also es geht in die Millionen. Es ist ein großer Teil der Gesellschaft.
Ja, und so kommen wir dann ja auch wieder auf Deborahs 5 Millionen Menschen, die halt in Deutschland in einer engen Gemeinschaft mit einem alkoholabhängigen Menschen zusammenwohnen.
Und das sind natürlich nur die Zahlen, die man kennt. Also wer die Dunkelziffer
ist sicherlich größer, ja.
Aber kannst du uns vielleicht noch mal einmal erklären, was Alkohol jetzt überhaupt im Körper macht? Also was passiert, wenn wir Alkohol trinken? Ich habe ja gerade schon was von der Hemmschwelle und Aggression gesagt, aber was passiert?
Ja, vorweg vielleicht noch mal zu sagen, also wenn Alkohol im Körper eines Erwachsenen ist, baut sich das ja langsam ab. In einer Stunde werden 0,1 bis 0,15 Promille Alkohol im Körper eines Erwachsenen abgebaut. Das heißt, bei 0,5 Promille braucht der Körper also 3 bis 5 Stunden. Und da ist es auch total egal, ob diese Person schläft oder irgendein Elektrolytgetränk zu sich nimmt. Und die Wirkung von der Promille wird ungefähr so beschrieben, also dass ab ca. 0,2 Promille bei einem erwachsenen Menschen das subjektive Erleben und das persönliche Verhalten verändert wird. Also die Betroffenen sind dann eher zwangloser, ein bisschen freier und der Widerstand gegen weiteren Alkoholkonsum, also wenn ich eine Alkoholeinladung habe, ne, möchtest du noch vielleicht ein Getränk, dann sinkt der Widerstand. Die Sehfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit und die Bewegungskoordination lassen langsam nach.
Deswegen dann auch so dieses tolle Torkeln, was man beobachten kann.
Das kommt ab ca. 1 Promille. Da beginnt das Rauschstadium. Da verhalten sich die Betroffenen läppischer, sind ganz fröhlich unterwegs, zeigen da Gleichgewichtsstörungen und Sprachstörungen, was sich dann so in Torkeln und Lallen äußert. Und ab ca. 2 Promille wird dann ein Betäubungsstadion benannt, wo dann auch das Gedächtnis und die Orientierung gestört sind.
Und ja, vielleicht spannend. Mal so als Idee, ab wann man eigentlich so viel, also 0,5 Promille hat. Manche, also es hängt immer davon ab, wie viel man eigentlich wiegt und wie groß man ist. Aber nach spätestens dem 2. Bier ist der Wert eigentlich erreicht. Und manche erreichen es auch schon nach dem 1.
Genau, und je nachdem, was man trinkt, ob man jetzt Bier oder Wein oder Sekt oder Spirituosen, demnach sinkt letztlich auch die benötigte Menge, ne?
Aber spannend, das jetzt einfach nochmal so im Kopf zu haben, von wann bis wann eigentlich was auftritt. Weil ich hätte zum Beispiel gedacht, dass das Torkeln schon viel früher auftreten würde. Aber spannend, das nochmal so im Hinterkopf zu haben, weil man dann vielleicht auch eher mal reflektieren kann, okay, gut, das reicht jetzt.
Du oder andere als Fremdanamnese?
Genau, als Fremdanamnese.
Natürlich.
Natürlich.
Okay. Beim letzten Mal habe ich ja so ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, um nochmal so ein Bild zu schaffen für einen Betroffenen. Und habe so ein kleines Beispiel mitgebracht. Soll ich das mal vorlesen?
Ja, gerne. Dann können wir ja auch schon mal direkt mitdenken, wo da eventuell Anzeichen für eine Abhängigkeitserkrankung da sein könnten.
Genau. Könnt ihr mal durchgucken, ob ihr vielleicht schon irgendwelche Kriterien vielleicht raushört, die auf eine Alkoholabhängigkeit schließen lassen. Es geht um Herrn M. Mit 15 Jahren kam Herr M. erstmals mit Alkohol in Berührung. Obwohl ihm das Bier nicht schmeckte, trank er weiter, um dazuzugehören. Er gewöhnte sich an den Geschmack und aus 2 Gläsern wurden schnell 6 Flaschen. Später trank er auch harten Alkohol, wie Wodka oder Whisky, weil es ihm Anerkennung schaffte und seine Schüchternheit verringerte. Anfangs bereitete ihm der Alkoholgenuss keine großen Probleme, er absolvierte eine Ausbildung zum Bauzeichner, heiratete, gründete eine Familie. Er kaufte dann später ein altes Haus, das er in seiner Freizeit renovierte. Dabei fühlte er sich aber auch zunehmend einsam und fand Trost im Alkohol. Dann fühlte er sich abends besser, doch morgens war er benebelt und antriebslos. Seine Frau bemerkte sein Problem, aber er wiegelte ab und glaubte, alles im Griff zu haben. Sein Chef sprach ihn schließlich auf seinen Alkoholkonsum an und Herr M. suchte erstmals Hilfe bei einer Entzugsbehandlung. Er kannte jedoch seine Sucht nicht an und brach die Behandlung nach wenigen Tagen ab. 3 Jahre später, bei durchschnittlich 6 Flaschen Bier und einer Flasche Schnaps täglich, erkannte er, dass ihm der Alkoholkonsum entglitt. Seine Frau hatte sich getrennt und der Kontakt zur Familie war abgerissen. Nach weiteren Problemen und einem Jobwechsel sah er ein, dass er Hilfe brauchte. So, da haben wir jetzt mal so ein Beispiel, was möglicherweise einen Betroffenen so ein bisschen veranschaulichen könnte. Natürlich ist das sehr individuell und es gibt sehr individuelle
Verläufe.
Ja. Genau. Aber ich finde, da sind ein paar Sachen schon dabei, worum man dann die Kriterien eines Abhängigkeitssyndroms nach dem ICD-10 erkennen kann. Habt ihr da schon irgendwelche Ideen?
Also ich finde, was auffällig ist, ist, dass der Alkohol schnell getrunken wird, weil es einen Grund dazu gibt, und zwar die Anerkennung irgendwie, die soziale Anerkennung. Und ich glaube, dass das sowieso immer sehr schwierig ist, wenn das Alkoholtrinken als Lösung für ein Problem gesehen wird. Und ich finde, dieses Anerkennung suchen ist ja auch irgendwie ein Problem, was dann durch den Alkohol gelöst wird. Und ich glaube, dass das vielleicht schon ganz gut passen könnte am Anfang als ein Teil.
Mhm.
Genau, also wenn es nicht mehr um Genuss, sondern eigentlich um Funktionstrinken geht. Das ist aber nach ICD-10 kein konkretes Kriterium, glaube
genau,
ich.
Genau, nee, das gehört tatsächlich nicht zu den Kriterien.
Aber es ist, also das habe ich auch mal gelesen bei einem Psychoanalytiker, dass er eben auch so den Unterschied macht. Also wo ist es eigentlich noch Genussfähigkeit und wo ist es eigentlich, ich muss es machen, um zum Beispiel, was auch immer, Gefühle zu regulieren, sowas wie Schüchternheit und Anerkennung. Also finde ich einen sehr guten Punkt von dir.
Und das haben wir ja hier vielleicht auch sogar nochmal. Und zwar dieses, abends fühlte er sich schlecht und dann trank er was und dann ging es ihm wieder besser.
Und ich glaube, das wäre also für mich persönlich auch fast schon aussagekräftiger als jetzt so ein Selbsttest. Um zu gucken, vielleicht trinke ich ein bisschen mehr als jetzt in diesem Selbsttest, aber ich mache es nur in Gesellschaft und mache es nicht, um Funktionen zu erfüllen. Oder trinke ich vielleicht weniger, aber es hat eine ganz konkrete Funktion. Jeden Abend mein Feierabendbier. Oder immer, wenn ich gestresst bin, brauche ich meinen Schnaps oder sonst was. Das ist vielleicht nochmal eine andere Unterscheidung, die man da treffen kann. Aber wir wollen ja eigentlich über ICD-10-Kriterien hier sprechen. Toleranzentwicklung ist ganz deutlich. Also eine Dosissteigerung. Er hat begonnen mit relativ wenig und es ging dann über zu 6 Flaschen und dann auch dem, und das ist oft ein ziemlich heftiger Schritt, so in Biografien von Abhängigkeitserkrankten, Schritt zu hartem Alkohol.
Sehr gut.
Und ich weiß nicht, ob das schon zu diesen körperlichen Entzugssymptomen zählt, aber dass er sich dann am nächsten Tag benebelt fühlte und nicht richtig motiviert und dass er nicht so richtig konnte, wie er wollte, was dann ja auch wieder ein Grund sein kann, wieder zur Flasche zu greifen, das ist, glaube ich, auch ein ICD-10-Kriterium, richtig?
Genau, sehr gut. Und körperliche Entzugssymptome könnten sowas sein wie Zittern, Nervosität.
Ja.
Genau. Also als Beispiel nur. Ne? Genau, sehr gut. Ist euch noch was aufgefallen? Also wir haben jetzt 2 Kriterien bisher. Die Toleranzentwicklung und Entzugssymptome.
Also ich finde, so ein Kontrollverlust ist auch vorhanden, weil dadurch ja schon irgendwie durch dieses Beispiel deutlich wird, dass auf einmal eine Flasche und noch weitere Flaschen Bier, ich finde, da geht schon ein Kontrollverlust irgendwie mit einher. Und ich denke, das müsste auch ein Kriterium sein.
Genau. Also die Kontrolle über den Beginn des Konsums, wann ich damit beende und aber auch die Kontrolle über die Trinkmenge des Konsums ist das 2. Kriterium, was erfüllt werden muss.
Und ein Kontrollverlust war ja wahrscheinlich dann auch da, wenn der Chef oder die Chefin irgendwie schon davon Wind bekommt irgendwie, weil ich glaube, wenn das passiert, dann geht man ja seinem Job sehr wahrscheinlich nicht mehr wirklich richtig adäquat nach und dann ist es ja, was auffällt, was man ja eigentlich vermeiden möchte, also in dem Sinne vielleicht auch.
Ja, und man könnte das aber, den Punkt, den du jetzt gerade benennst, auch als weiteres Kriterium sehen, nämlich der fortdauernde Alkoholgebrauch trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen. Also
obwohl das Leben eigentlich schon in Trümmern liegt. Also er hat ja Job verloren, Frau verloren, dann ab einem gewissen Punkt.
Genau.
Trotzdem weiter konsumiert.
Genau, ich weiß, dass mein Konsum schädlich ist und ich konsumiere weiter. Das kann im Sinne von, ich verliere meinen Arbeitsplatz, aber auch im Sinne körperlicher Erkrankungen wie Leberschädigung durch exzessives Trinken oder auch depressive Verstimmung infolge von starkem Alkoholkonsum sein. Also die letztlich muss dem Betroffenen das Risiko des Konsums bewusst sein.
Also dass man da am Ende praktisch auch wirklich nochmal merkt und unter diesem Punkt jetzt einfach, dass es dann auch nichts mehr damit zu tun hat, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt trinken, weil ich möchte das so gerne, weil dadurch fühle ich mich besser, sondern man hat ja schon gecheckt in dem Moment, okay, das geht mir überhaupt nicht gut damit, dadurch bekomme ich körperliche Folgeerscheinungen oder auch mein soziales Umfeld bricht zusammen und trotzdem mache ich weiter, einfach weil es nicht anders geht.
Genau, und da kommen wir eigentlich zum ersten Kriterium. Also es hat jetzt keine Reihenfolge, es ist jetzt nur bei mir in meiner Liste 1, 2, 3, deswegen sage ich erstes Kriterium. Da gehört das starke Verlangen nach Alkohol zu, also der Suchtdruck letztlich. Und das ist ja das, was da möglicherweise immer wieder dazu führt, dass ich Alkohol konsumiere, weil und trotzdem ich weiß, das hat Schaden, das führt zu Schaden, weil es eine Art Zwang ist.
Deborah, wir arbeiten ja auch, ich habe lange hier gearbeitet, du arbeitest noch hier in der Klinik im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen. Und ich persönlich habe immer wieder die Erfahrung gemacht mit Betroffenen, dass da so eine gewisse Fassungslosigkeit selbst da ist, weil sie oft das gar nicht wollen. Sie wollen gar nicht konsumieren und irgendwann, viele beschreiben das als Autopilot oder es würde so ein Schalter umgelegt, passiert es dann trotzdem, dass man doch danach greift oder irgendwie doch wieder sich das beschafft. Also diese Art, als wäre da der freie Willen kurz mal ausgehebelt. Und das ist wirklich so der Punkt, der mich immer sehr bewegt hat und wo wir immer versucht haben, wie kommt man denn, was kann man denn tun, um davor vielleicht schon da einen Riegel vorzuschieben, damit es gar nicht so weit kommt.
Vielleicht ein bisschen Kontrolle zurückzuerlangen, ne?
Genau, ja.
Und da dann vielleicht als kleiner Teaser für später, wir werden ja noch über das Suchtgedächtnis sprechen und da geht es nochmal so ein bisschen darum, warum passiert das überhaupt? Was passiert im Kopf? Was passiert auf neurologischer Ebene, aber auch auf der konditionierten Ebene? Aber dazu später mehr.
Wir haben ein Kriterium noch nicht genannt und dann sind wir auch vollständig. Die Betroffenen vernachlässigen im Verlauf immer mehr Aktivitäten oder soziale Kontakte, die ihnen eigentlich Vergnügen bereiten oder an denen sie Interesse haben. Die Betroffenen verwenden sehr viel Zeit und Aufwand damit, Alkohol zu bekommen, zu konsumieren oder sich davon zu erholen. Also es spielt eine ganz große Rolle in dem Leben. Und da führt das dann auch dazu, dass manche Themen oder Interessensbereiche, die sonst einmal wichtig waren, das können Freunde sein, Freundschaften oder auch Familie oder Hobbys sein, die dann immer weiter vernachlässigt werden. Wir haben jetzt 6 Kriterien benannt. Die müssen nicht alle erfüllt sein, sondern mindestens 3. Und diese Kriterien müssen während des letzten Jahres gleichzeitig erfüllt gewesen sein.
Ah, okay. Also es geht nicht, dass ich im Januar das eine Kriterium hatte und im März hatte ich dann 2 andere, sondern es sollte dann zu der gleichen Zeit 3 Kriterien geben. Also
ganz genau. Und häufig ist das so, dass die Betroffenen eigentlich die meisten der Kriterien auch erfüllen.
Okay, also es ist hier dann zum Beispiel anders wie bei den Persönlichkeitsstörungen, wo wir drüber geredet haben, wo es so war, okay, 3 von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das waren so
9.
7 oder 9 Kriterien müssen erfüllt sein, sondern hier ist es dann irgendwie so, dass es doch sehr eindeutig ist, dass es dann nicht Leute gibt, die 2 erfüllen, manche erfüllen 8, sondern hier ist es so, dass die meisten dann schon die Mehrheit der Symptome irgendwie erfüllen.
Würde ich so sagen, ganz genau, ja.
Ja, spannend.
Genau, und auch deutlich enger gefasst als jetzt unser Selbsttest vom Anfang. Also das ist schon dort drastischer und hier geht es ja auch um die Diagnose einer Abhängigkeit.
Genau.
Aber jetzt frage ich mich, war das eigentlich schon immer so? Also da wird es ja früher bestimmt irgendwie mal andere Regelungen gegeben haben, so zum Beispiel zu der Geschichte einfach von dem ganzen Alkoholismus und den Abhängigkeitserkrankungen. Weil ich glaube auch, dass die Gesellschaft ja einen großen Einfluss darauf hat, wie eine solche Erkrankung gesehen wird, weil vielleicht war es ja früher auch mal toll, wenn man viel getrunken hat, weil das impliziert hat, dass man viel Geld hatte oder so. Ich meine, da kennen wir ja alle vielleicht noch die alten Geschichten aus dem Geschichtsunterricht oder so.
Ist ja jetzt noch so, dass also wer irgendwie tagsüber mit einer Flasche Champagner irgendwo sitzt, wird anders angeguckt als jemand, der mit einer Flasche Pilsator oder so oder Sternenburg, um jetzt keine Marke zu nennen, also oder mehrere. Aber ebenso ist natürlich immer
unbezahlte Werbung.
Genau, ist natürlich immer mit einem gewissen Image verbunden. Aber ich habe mich da ein bisschen eingelesen eigentlich in die Geschichte der Sucht und wie in verschiedenen Kulturen das eben anders betrachtet wurde. Und könnt euch so ein bisschen was erzählen eigentlich von vergorenen Früchten bis hin zum kleinen Schnaps an der Supermarktkasse, was da dazwischen so passiert ist. Also seit wann glaubt ihr denn, berauschen sich Menschen?
Oh, ich glaube schon immer.
Ja, ich glaube auch irgendwie, selbst in der Bibel haben die sich doch auch schon betrunken, oder?
Also, ja.
Ohne, dass das jetzt Gotteslästerung sein soll, aber...
Ich glaube, es fällt... Nein, es ist, tatsächlich ist es ja so, dass Noah nach der Sintflut von der Arche steigt und dann erstmal Weinbauer wird.
Aha.
Und das macht, also er überlebt die Sintflut und das Erste, was er macht, ist Wein anbauen und sich zu betrinken. Also das ist ziemlich präsent in der Bibel.
Auch irgendwie so als Belohnung schon früher, oder? Ich meine, jetzt ist es ja auch so, ich meine, bei einem Fußballspiel, dann gewinnt man, dann sagt man, okay, dann gibt es eine Kiste, weil wir gewonnen haben.
Und oder wenn wir verloren haben.
Genau, und dann gibt es halt auch eine als Trost, ja.
Genau, und wenn das Spiel ausfällt, wird auch getrunken. Also es ist ein bisschen irgendwie so die Volksdroge.
Mannschaftsabend.
Ja, und es stimmt, also Menschen verwenden immer schon psychoaktive Substanzen und auch eigentlich in fast allen bekannten Kulturen. Auch um etwas zu steuern, also Gefühle, Verhalten, Gedanken, Beziehungen. Und entdeckt wurde es wahrscheinlich erstmals beim Gärungsprozess von Früchten, die so ein bisschen überreif liegen geblieben waren. Und seitdem wird es überall als Genussmittel konsumiert. Und zum Beispiel gibt es im alten Ägypten schon Belege, dass hier Wein gekeltert und Bier gebraut wurde vor 5000 Jahren. Und auch eben in alten Texten, es gibt da eine schöne Szene in der Odyssee, diese Irrfahrt des Odysseus, wo er einen Kyklopen betrunken macht, um ihn dann zu überwältigen und zu fliehen. Und da schreibt er, er nahm und er trank, also der Kyklop, es machte ihm schrecklich Freude, den süßen Trank so zu schlürfen. Und ich finde, diese schreckliche Freude hat eigentlich genau diese Spannweite, die uns vielleicht heute noch beschäftigen wird. Also das ist einerseits
kurzfristig ganz viel Freude bereitet oder bestimmte Emotionen dämpft oder verstärkt und langfristig aber ganz schön schrecklich sein kann.
Beim übermäßigen Konsum. Aber ich glaube, wir sind ja auch nicht hier, um das Ganze zu diabolisieren. Ich habe ein schönes Interview gelesen, wo jemand auch gesagt hat, jede Kultur braucht ihre Droge. Die Frage ist, wie viel man davon natürlich trinkt. Also wenn man das gemäßigt macht, einmal in der Woche ein kleines Bier trinkt oder ein kleines Glas Wein, ist das ja was ganz anderes, als was wir gerade jetzt hier über die ICD-10-Kriterien gelesen haben.
Also gemäß, die Dosis macht das Gift.
Genau.
Wo wir nochmal kurz auf die alten Sprichwörter zurückkommen wollen.
Und zu den alten Griechen und Römern, die sogar dem Weingott dann gedient haben, Dionysos, und in großen Trinkgelagen geopfert haben. Und gleichzeitig nannte es ein berühmter Römer auch schon freiwilliger Wahnsinn. Also da wieder so ein bisschen dieses Doppelpaar.
Spannend, wie diese Ambivalenz eigentlich dann schon immer da war. Also schreckliche Freude oder der, was war das, Wahnsinn? Irgendwas?
Freiwilliger Wahnsinn,
der freiwillige Wahnsinn. Irgendwie schon spannend, dass doch auch schon immer, ich will jetzt nicht sagen kritisch hinterfragt, aber so eine ambivalente Betrachtungsweise schon da war.
Genau, wobei das da noch gar nicht so stark war. Also weil Alkohol doch meist Sache der besseren Schichten war oder eben Teil von religiösen Ritualen, teuer und selten konsumiert wurde, weil er einfach noch nicht so lange haltbar war und deutlich schwächer auch, also das Bier und der Wein. Und im Mittelalter war es aber dann so, dass pro Kopf, was glaubt ihr, wie viel Bier pro Tag ungefähr getrunken wurde?
Ich habe da tatsächlich eine Vermutung, dass es total viel ist, weil wenn man sich so Filme anschaut oder so, wird ja nie Apfelschorle getrunken oder so, sondern irgendwie immer Wein oder Bier. Deswegen würde ich sagen, die haben wahrscheinlich nur Alkohol getrunken.
Also ich bin richtig schlecht im Schätzen, aber wenn wir gucken, wie viel Cristiano Ronaldos Beine kosten.
Dann müsste das bedeuten, dass im Mittelalter die Leute wie viel getrunken haben.
Wenn ich jetzt mal kurz rechne. Nee, Scherz, sag, hau raus.
3 Liter täglich, auch bei Kindern.
Auch bei Kindern?
Genau, also die Vermutung ist, dass der größte Teil der Bevölkerung damals eigentlich durchgängig beschwipst war. Und die Kirche hat dann schon angefangen, so ein Ideal der Temperenz zu propagieren, also des rechten Maßes.
Temperaments ist?
Genau, also nicht Abstinenz, nicht völlig, sondern so gemäßigt. Gemäßigter Konsum.
Das temperierte Klavier.
Genau.
Gibt es ja auch so als Begriff, also so eingestellt. So ein bisschen,
Aber die Sichtweise war also immer noch, Wein ist zum Beispiel Teil des Abendmahls und die Wasserqualität war schlecht und deswegen brauchte man auch Leichtbier. Und Wein und Bier galten damals noch als stärkende Lebensmittel.
Ja, spannend irgendwie, weil das ja eigentlich im Endeffekt den Körper total schwach machen kann, weil wir werden ja später auch nochmal auf die Folgen eingehen, die so ein Alkoholkonsum haben kann. Und das sind ja wirklich richtig starke körperliche als auch mentale, soziale Und gesellschaftliche Folgen, die dadurch entstehen können.
Ja, wahrscheinlich muss man da so ein bisschen abwägen. Wenn das Wasser zum Beispiel verdreckt ist, kann das natürlich sein, dass die Schäden durch dreckiges Wasser höher wären, als wenn man das Wasser letztlich durch den Gärungsprozess reinigt, in Anführungszeichen, und das dann eher so in Kauf nimmt. Und die gesellschaftlichen Folgen, also die negativen Folgen, wie auch in unserem Fallbeispiel, entstehen ja nur, weil unsere Gesellschaft sich ja auch verändert.
Voll.
Also der Arbeitgeber erwartet, dass wir pünktlich um 8 Uhr sitzen und keine Fahne haben. Und wenn das aber im Mittelalter zum Beispiel Teil der Gesellschaft war, sind ja auch da diese gesellschaftlichen Konsequenzen möglicherweise auch anders. Also ich glaube, auch da, ganz wichtiger Punkt, da komme ich nachher im Modell auch nochmal zu, immer den Kontext mit einzubeziehen. Ne?
Ganz genau. Und wie alt wurden die Leute generell? Also ab wann sind diese Erkrankungen dann aufgetreten, alkoholbedingt? Und wenn wir von dem Bier sprechen damals, dann hatte das ein paar Prozent und kein Starkbier oder sonst was. Und deswegen vielleicht eher so beschwipst, so ein Dauerschwips, den sie vielleicht damals hatten. Dann kamen aber zwei Erfindungen, die ziemlich drastisch waren.
Mhm.
Für Alkoholabhängigkeit und auch Folgeschäden. Habt ihr irgendeine Idee, was das sein könnte?
Destillierung oder sowas? Oder ist das da schon was?
Ja,
ist?
Genau.
Ach echt?
Die Entdeckung der Destillation führte dazu, dass Schnaps gebrannt werden konnte mit viel höherem Alkoholgehalt. Vielleicht kennt ihr Absinth oder sowas, der dann wirklich 70-80% hat. Und dazu kam dann auch noch die Verbreitung der Kartoffelpflanze in Europa. Und das machte es ziemlich billig, weil aus Kartoffeln plötzlich Kartoffelschnaps gebrannt werden konnte. Und dieser Kartoffelschnaps war sehr billig, viel länger haltbar und hatte wahnsinnige Auswirkungen, nannte sich Branntwein, und im 19. Jahrhundert kam es zur sogenannten Branntweinpest. Das heißt, ganz viel Konsum von Spirituosen.
Ich habe mal gehört, dass man davon auch erblinden kann.
Stand von selbstgebranntem?
Ja, von selbstgebrannten Kartoffelschnaps, sage ich jetzt mal so.
Genau, wenn da der falsche Teil des Destillats drin ist, dann kann sowas passieren, ja. Also in Amerika gab es ja viel so Moonshiner, wenn der so illegal gebrannt wurde.
In Irland auch.
Mhm. Ja. Und die Folgen dann dieser Entwicklung war der Elendsalkoholismus. Und da ging das dann wirklich so los. Also das mit Industrialisierung und so weiter, da wurden ArbeiterInnen sogar verpflegt mit Alkohol in den Fabriken. Das war Teil des Lohns. Und da ging es los mit dieser moralischen Sichtweise, wo man gesagt hat, okay, wer dann abhängig ist, das ist schon moralisches Versagen. Und da begann dann auch so die erste Nüchternheitsbewegung. Und ich springe jetzt mal so ein paar Jahrzehnte, aber dann die anonymen Alkoholiker 1935 wurden gegründet und betrachteten Alkoholismus dann erstmals als Krankheit.
Falls man sich gerade gefragt hat, was das für ein Schrei im Hintergrund war, Deborah ist mit dem Zeitstrahl mitgesprungen.
Ich wollte eigentlich Vorspulen machen und das mit meiner, ja, ich habe es nicht geschafft. Wir können es nicht mehr rausretuschieren, aber es ist okay, ich halte mich dezent zurück.
Okay.
In den 50er und 60er Jahren kam dann auch die medizinische Anerkennung, dass es eben biologische, psychologische und soziale Komponenten gab, und ein Name, den ich jetzt hier mal so stellvertretend nenne, ist Jelinek, der auch mal für die WHO gearbeitet hat und dann 1951 sich mit einer Arbeit durchgesetzt hat, endlich Alkoholismus eben nicht als moralische Verfehlung, sondern als Krankheit zu definieren. Und ein bisschen später wurde dann auch der vage Begriff der Sucht durch Abhängigkeit ersetzt von der Weltgesundheitsorganisation.
Ja, und jetzt haben wir ja auch schon so ein bisschen was darüber gehört, wie der geschichtliche Verlauf ist, ab wann man überhaupt von einer Abhängigkeitserkrankung gesprochen hat und so weiter und so fort. Aber jetzt ist in meinem Kopf wirklich noch eine große Frage, und zwar, warum werden Menschen abhängig? Und wie manifestiert sich das? Und warum ist es dann auch eine so prägnante Erkrankung, die auch so lange bleibt? Und da ist ein Begriff, den ihr beide mit Sicherheit, aber vielleicht unsere HörerInnen noch nicht, gehört haben, und zwar das Suchtgedächtnis. Und in meiner Recherche ist mir eigentlich aufgefallen, dass dieses Suchtgedächtnis gar nicht so richtig gegriffen werden kann, weil es da so viele Theorien zu gibt. Allerdings habe ich mir jetzt mal eine Theorie dazu rausgesucht, auf die ich eingehen möchte, weil das meiner Meinung nach die ja am besten belegteste Theorie ist und auch die, die zum Beispiel bei mir in der Uni vertreten wird, wenn wir über das Suchtgedächtnis sprechen. Und zwar ist es hier im Endeffekt so, dass das Suchtgedächtnis eine ja veränderungsresistente Verhaltensbereitschaft, psychoaktive Substanzen zu konsumieren, ja erstellt praktisch. Und bei Konfrontation mit Drogen trotz längerer Abstinenz kann der Drang zu erneutem Konsum auftreten. Und das ist im Endeffekt das, was durch dieses Suchtgedächtnis begründet wird. Und hier spielen zwei bestimmte Substanzen eine ganz große Rolle, und zwar das Dopamin und das Glutamat. Ich weiß nicht, mit Dopamin könnt ihr ja wahrscheinlich was anfangen. Ich erkläre es trotzdem nochmal für unsere HörerInnen. Das ist im Endeffekt das Glückshormon. Das löst total tolle Emotionen in uns aus und motiviert uns auch. Auf der anderen Seite ist das Dopamin aber auch für die Lernfähigkeit zuständig. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar, an was für einen Moment aus eurer Kindheit könnt ihr euch besonders gut erinnern?
Als mir mein Vater einen Schluck Bier zu trinken gegeben hat.
Echt jetzt?
Ja.
Oh. Hat dich das sehr glücklich gemacht in dem Moment? Oder fandst du das irgendwie cool? Oder war das mit einer bestimmten Emotion verbunden?
Naja, also ich glaube, das wird natürlich jetzt gerade getriggert, weil wir die ganze Zeit darüber sprechen. Aber war schon eher, also im Nachhinein befremdlich. Ich glaube, da fand ich das irgendwie ganz, ich war 8. Ich muss sagen, es war Bayern und auf dem Land.
Vielleicht war das ja auch so ein schöner Moment, gemeinsam mit deinem Vater Zeit zu verbringen und dass du dieses Vertrauen, was er dir schenkt, vielleicht genossen hast.
Jetzt darf ich auch mal das, was die Erwachsenen machen.
Genau, ganz viel Anerkennung.
Also ich merke schon ganz viele positive Emotionen. Und da haben wir wieder Funktionen vom Dopamin. Also im Endeffekt ist es so, Dopamin wird ausgeschüttet und dadurch können wir uns das viel besser merken. Und deswegen können wir uns zum Beispiel auch, wenn wir mal in uns reingehen, viel besser an positive Kindheitserlebnisse erinnern. Oder an besonders negative, weil Emotionen halt bei der Lernfähigkeit eine besondere Rolle spielen, aber dementsprechend auch nochmal auf das Dopamin bezogen. Und hier ist es zum Beispiel bei den Abhängigkeitserkrankungen dann auch so, dass durch den Konsum, durch ganz verschiedene Prozesse in unserem Gehirn ganz viel Dopamin ausgeschüttet wird. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass wir uns aber auch besonders gut merken können, was diese Dopamindusche verursacht hat. Das heißt, wir wissen ganz genau, was uns in dem Moment so glücklich gemacht haben und werden daran auch ständig wieder erinnert. Und das ist so ein bisschen was zu diesem Dopamin. Und dementsprechend vermittelt Dopamin eine Belohnung und Verstärkung des Substanzkonsums.
Und hier auch die Erinnerung an die direkten Konsequenzen, also das direkte positive Gefühl, aber die Betroffenen erinnern sich dann wahrscheinlich weniger an die langfristigen Folgen, also der Kater am Morgen oder, ne, also dass letztlich das nochmal auch eine Differenzierung ist, ne, zu sagen, hey, der direkte Effekt von dem Verhalten, von dem Konsum, von was auch immer, wird erinnert, aber nicht mehr die langfristigen Folgen.
Absolut, und deswegen ist das Verlangen nach Substanzen, wenn man dann diese Substanzen nicht zu sich nimmt, auch nochmal so verstärkt, weil der Körper ganz unterbewusst gar nicht dieses schlechte Gefühl damit zusammenbringt, genauso wie du es gesagt hast. Und das erhöht dann natürlich auch die Anfälligkeit für Rückfälle oder Ehrenrunden.
Also ich vergesse die Risiken und Nebenwirkungen und erinnere mich eigentlich nur an die positiven Effekte in dem Moment, wenn ich erstmal länger abstinent bin und dann, ja klar, dann
also
ist es naheliegend, dass man sich dann eher wieder dem hingibt.
Ja, und das sind ganz normale menschliche Verhaltensweisen. Also unser Gehirn funktioniert nun mal so. Also das hat gar nichts Krankhaftes, sondern das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, das sind ganz normale Verarbeitungsprozesse von unserem Gehirn. Ne? Also das, so Lernprozesse letztlich.
Absolut. Und ich habe ja vorhin noch gesagt, dass eine andere Substanz auch noch eine große Rolle spielt und das ist das Glutamat. Und Glutamat wird auch verstärkt ausgeschüttet durch ein Substanzkonsum oder in unserem Fall Alkoholkonsum. Und da ist es dann so, dass das die synaptische Plastizität und das Lernen reguliert. Also in dem Zusammenhang auch nochmal, dass wir uns das noch besser merken können, als sowieso schon durch die Funktion des Dopamins, sondern dann auch noch, weil dieses Glutamat halt auch noch ausgeschüttet wird.
Und Glutamat ist das, was auch in Geschmacksverstärkern drin ist?
Ja, genau. Also das ist halt im Endeffekt auch in Geschmacksverstärkern drin, weil die Menschen dadurch dann halt auch lernen, boah, das regt jetzt mein Belohnungssystem an und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann wird man ja auch in dem Sinne von bestimmten Lebensmitteln kann man ja auch abhängig werden. Also das Suchtgedächtnis ist einfach die Kombination aus Belohnung und sich daran erinnern, wovon man belohnt wurde. Vorstellung, Dopamindusche. Was hat uns diesen Kick im Endeffekt gegeben, um sich das dann im Endeffekt wiederzuholen? Da ist aber dann halt auch ein Problem, dass im Endeffekt unsere Dopaminrezeptoren im Kopf, die werden immer weniger sensibel für dieses Dopamin. Das heißt, wir brauchen immer mehr und immer mehr. Und da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, was alle da draußen sich gerne mal anschauen können, und zwar Nuggets. Und da geht es genau um diesen Effekt. Also, dass man eigentlich immer mehr braucht, um wieder dieselbe Schwelle zu erreichen.
Und vielleicht da nochmal so ein Einwurf. Letztlich sind das ja ganz viele Reize, die dann das Suchtgedächtnis auch aktivieren können. Also es ist ja nicht unbedingt nur dieses positive Gefühl, was durch den Alkoholkonsum entsteht, sondern was vielleicht auch den Kontext betrifft. Also ne, der Geruch, der da war oder bestimmte Musik, bestimmte Gesellschaft, das sind alles ja auch Faktoren, die als Reiz das Suchtgedächtnis letztlich aktivieren können.
Ja, perfekt. Da sprichst du was richtig Wichtiges an. Und zwar ist praktisch dieses Suchtgedächtnis, was wir gerade besprochen haben, die Basis dafür, dass wir etwas immer wieder machen und das mit bestimmten Sachen verbinden. Und da spricht man dann im Endeffekt von der Konditionierung, was wir ja auch schon mal in der Depressionsfolge zum Beispiel hatten. Und zwar ist es da praktisch so, dass wir erstmal einen neutralen Reiz und eine neutrale Reaktion haben. Und dann ist es aber so, dass wir diesen neutralen Reiz zum Beispiel, ja, dass wir, eigentlich ist es eine Parkbank jetzt einfach, da sitzt man einfach, ist erstmal neutral. Aber dann verbinde ich diese Parkbank immer mit der Flasche Schnaps, die ich auf dieser Parkbank trinke. Und so, dadurch, dass wir das immer wieder wiederholen, merkt sich irgendwann unser Gehirn, ah okay, Parkbank gleich Flasche Schnaps. Und dann ist das auch ganz unbewusst miteinander verbunden. Das heißt, wenn dann zum Beispiel Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung an dieser Parkbank, wenn wir jetzt mal beim Beispiel bleiben, dran vorbeigehen, dann werden sie dadurch immer wieder daran erinnert, dass dort ja eigentlich getrunken wurde. Und das erhöht dann auch ganz akut den Suchtdruck. Und das ist jetzt zum Beispiel erstmal was ganz Neutrales. Da spricht man dann von der klassischen Konditionierung. Aber wir können ja auch von der Operantenkonditionierung sprechen und das hatten wir auch schon mal mit den positiven und negativen Verstärkern. Und da ist es im Endeffekt so, dass wir das Trinken aus einem Grund machen. Und zwar etwa, weil wir wollen, dass etwas Tolles passiert, zum Beispiel der Rausch, das Highsein, sich irgendwie Mut antrinken, vielleicht auch, wenn man auf eine Bühne geht und denkt, okay, komm, ich muss jetzt irgendwie mir Mut antrinken. Oder wenn man möchte, dass etwas Negatives ausbleibt, also eine negative Verstärkung, dass man zum Beispiel die Entzugssymptome nicht haben möchte und dadurch trinkt oder dass man zum Beispiel Emotionen betäuben möchte. Und das sind für mich persönlich die beiden wichtigsten Modelle, die das Suchtgedächtnis ganz gut beschreiben und auch zeigen, wie es zu dieser Aufrechterhaltung kommt. Weil im Endeffekt, wenn man dann möchte, dass eine negative Sache ausbleibt, dann trinke ich wieder, weil ich nicht möchte, dass der Kater kommt. Also es ist halt so ein Teufelskreis, der total eng miteinander verknüpft ist. Ja, und jetzt haben wir ja viel über Dopamin geredet. Und das ist tatsächlich ganz, ganz spannend an dieser Stelle, dass man auch im funktionalen MRT im Endeffekt nachweisen kann.
Was ist denn ein funktionales MRT für alle, die es nicht wissen?
Da kann man praktisch die im übertragenen Sinne die Gehirnaktivität messen. Und da ist es tatsächlich so, dass man bei den Dopaminregionen sehen kann, dass die weniger aktiv sind bei Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, wenn denen zum Beispiel normale Reize ausgesetzt werden, die bei nicht abhängigen Menschen Glückshormone ausschütten würden. Weil praktisch das Gehirn ist von Abhängigen so programmiert, dass wir ganz viel von diesem Dopamin brauchen, weil man damit praktisch einmal das Gehirn in dem Sinne vielleicht kaputt geschossen hat, weil das Gehirn gar nicht mehr darauf reagiert, was uns normal eigentlich glücklich machen würde, weil wir ja diesen Rausch gewohnt sind, wenn man das so sagen kann.
Also auch eine Toleranzentwicklung letztlich.
Auf jeden Fall, weil die Rezeptoren einfach nicht mehr so gut funktionieren, weil die es ja gewohnt sind, dass viel mehr Stoffangebot da sind, weil ja so viel Dopamin immer ausgeschüttet wurde. Was aber spannend ist, ist, dass man anhand dieser Bildgebung auch sehen kann, wie die Wunde verheilt. Also in einer Abstinenz, nach einer Therapie, kann man dann im Endeffekt auch sehen, dass sich diese Dopaminausschüttung aber wieder anpasst. Das heißt, dass dann halt auch wieder gute Emotionen empfunden werden können, wenn dementsprechende Sachen passieren. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, den Betroffenen zu sagen, weil natürlich fühlt man sich im Entzug erstmal nicht gut und ist motivationslos. Das kann gar nicht anders sein, weil unser Gehirn überhaupt gar nicht weiß, was es machen soll, weil das Dopaminangebot viel zu gering ist, weil wir gar nicht mehr darauf anspringen. Und deswegen ist mir das so wichtig, noch einmal zu sagen, dass das nicht demotivieren soll für den weiteren Verlauf, sondern diese Wunde kann heilen und man kann wieder auf diese, sage ich jetzt mal, adäquaten Reize entsprechend reagieren.
Genau. Und das ist ja wirklich gut, wenn man das im Hinterkopf schon mal hat und das weiß, weil das ist etwas, was bei mir in der Arbeit mit Betroffenen immer wieder hochkam, dass eben normale Aktivitäten einfach kaum mehr was auslösen oder an Glücksgefühlen, an Hochgefühlen. Und wenn man einmal vom 10-Meter-Brett gesprungen ist und danach irgendwie vom Beckenrand springt, dann ist das Gefühl eben nicht mehr so groß.
Und also, genau das Beispiel ist super treffend für das, was da im Gehirn passiert. Du bist eine Dopamin-Dusche von einem Wasserfall gewohnt und wenn du dich dann unter die Dusche stellst und da zwei Tropfen rauskommen, dann denkst du dir auch so, ja,
ist nicht attraktiv, ne?
Genau, total. Dann ist ja klar, dass man vielleicht eben eher geneigt ist, dann Rückfall zu erleben und wieder zur Dopamin-Dusche zu greifen.
Also auf neurobiologischer und medizinischer Seite wissen wir jetzt ja so ungefähr, was da passiert oder was vermutet wird, was da passiert. Wir haben aber ja noch andere Ansätze mitgebracht. Ich weiß nicht, Leon, möchtest du da mit der systemischen Seite mal weitermachen?
Die systemische Perspektive, glaube ich, bringt da nochmal einen ganz anderen Aspekt rein. Wir haben ja schon gehört, dass viele auch im Umfeld von alkoholabhängigen Betroffenen leben. Leute, die jetzt schon bei vergangenen Folgen zugehört haben, wissen ja, dass die SystemikerInnen Probleme und Verhaltensweisen immer im Kontext des gesamten Systems, also zum Beispiel der Familie oder auch des Freundeskreises, verstehen und dadurch Verständnis eben für das Verhalten des Einzelnen auch durch die Interaktionen innerhalb der Familie oder eben des Freundeskreises einordnen. Und die systemische Suchttherapie betrachtet eben auch den Menschen nicht als einzelstehend, sondern eigentlich eingebaut in die Matrix, in das Gewebe seines sozialen Umfeldes. Eine Veränderung innerhalb dieses Systems führt dazu, dass sich nicht nur der Einzelne verändert, sondern alle Mitglieder des Systems. Und deswegen werden Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder, PartnerInnen und auch weitere Personen in den Therapieprozess mit einbezogen. Und frühere Ansätze betonen da oft auch die Eltern im Spannungsfeld, also dass es da einen Elternteil gibt, der unterstützt und das Suchtsymptom vielleicht aufrechterhält, während der andere Elternteil kritisiert und sich eher zurückzieht. Das ist ambivalent mittlerweile bewertet, weil das Betroffene zwar entlastet, aber eine ganze Familie pathologisieren kann. Generell ist da auch eine sehr defizitorientierte Sichtweise. Und dass man eben dann auch misstrauisch wird gegenüber der ganzen Familie. Ja, wie gehen die eigentlich mit den SymptomträgerInnen, also den Betroffenen, um? Und deswegen gibt es neuere Ansätze, die mehr auf die Glaubenssysteme, die Selbstorganisationsprozesse und die Erweiterung von Wahlmöglichkeiten zielen und auch einfach die Kommunikationsmuster innerhalb von Familien- oder Freundschaftssystemen unter die Lupe nehmen und auch die Beschreibungsgewohnheiten. Also wer bezeichnet eigentlich wen hier als abhängig? Und warum? Und was sind eigentlich die Funktionen dieser Abhängigkeit? Ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass die systemische Perspektive, also erstmal sind die ist die Evidenzbasierung da sehr gut, was die Suchttherapie angeht. Und es macht einfach Sinn, wenn man so ein bisschen in der klinischen Praxis guckt, zu gucken, in was für ein Umfeld kommen die Menschen eigentlich zurück. Weil hat man so ein bisschen dieses Käseglockenphänomen. Betroffene kommen in den Entzug, vielleicht danach sogar in eine Langzeittherapie, aber das Umfeld verändert sich nicht mit und dann kommt man wieder in genau die alten Muster, vielleicht auch genau dieselben alten Trigger. Wir haben ja schon vom Suchtgedächtnis gehört. Das heißt, wenn man da vielleicht den Kontext ein bisschen weiträumiger mit einbezieht, kann das eine andere Art von tiefgreifenderer Veränderung bewirken. Wie immer beim systemischen Prozess ist es eigentlich sehr neutral, es sind alles nur Hypothesen, man weiß eigentlich gar nicht, was los ist und sehr ressourcen- und zielorientiert. Also immer klar verfolgt, was wollen eigentlich die Betroffenen selbst. Und gar nicht so, das geht so weit, dass auch Abstinenz da nicht unbedingt immer das Ziel ist. Also dass auch das vielleicht debattiert wird, kann es nicht auch so ein mäßigerer Konsum sein oder was stimmt denn eigentlich für die Betroffenen selbst? Und ich habe noch zwei sehr, sehr spannende Ansätze, die ich nur anreißen werde, aber ich dachte, das habe ich ja wirklich davor noch nie gehört, jetzt so in der Recherche. Und der eine ist ist ein Ansatz, der das Ganze transgenerational auch begreift. Also auch das ist etwas, was in der systemischen Perspektive ja oft gemacht wird, also über die Generation hinweg in der Familienfolge. Und da wird beschrieben, dass Drogenkonsum generell eigentlich seit dem 19. Jahrhundert tief verwurzelt ist in unserer Kultur und Abhängigkeit oder die Abhängigkeit in Familien bis zu 5 Generationen weiter beeinflusst. Und dass es da oft historische Traumatisierungen gibt, also vor allem die großen Kriege des 20. Jahrhunderts und Suchterkrankungen vielleicht auch als Ausdruck nicht erkannter Probleme in vorhergehenden Generationen gesehen werden können. Also dass da auch gewisse Sachen verschleppt sind.
Und das ist ja zum Beispiel auch was die Medizin irgendwo aufgreift, dadurch, dass die medizinische Perspektive sagt, okay, genetisch gibt es zwar jetzt noch nicht das eine Gen, irgendwie, was man der Sucht zuschreiben kann als Risikofaktor, aber auf der anderen Seite kann man schon mit eindeutiger Sicherheit sagen, dass, oder eindeutige Sicherheit ist jetzt sehr gefährlich gesagt von mir, aber dass die Genetik da auf jeden Fall im multifaktoriellen Sinne eine Riesenrolle spielt. Und auch das Transgenerationale ist ja auch dann mit der Epigenetik ganz, 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 ganz eng verwurzelt. Und da mache ich jetzt einen Riesenfass auf, aber allem in allem kann man einfach sagen, dass das nicht nur auf der systemischen, sondern auch in der medizinischen Perspektive ja irgendwo seinen Weg findet.
Das ist eine sehr spannende Ergänzung. Und in den systemischen Sichtweisen wird auch beschrieben, dass hier einfach verdrängte Aspekte so ein bisschen zugedeckt werden. Speziell eben auch so die Geschichte des Nationalsozialismus und dass eben überhäufig Nachkommen von Täter- und Opferfamilien von Suchterkrankungen, also von Abhängigkeitserkrankungen betroffen sind. Und sowas auch in anderen europäischen Kulturen unter autoritären Regimen beobachtet werden kann. Und deswegen ist so ein bisschen der Aufruf, da auch mehr generational darauf zu blicken und das auch ins Behandlungskonzept zu integrieren, wo man wieder denkt, okay, vielleicht die ganze Familie, wie war das eigentlich bei den Großeltern und was sind da eigentlich für genetische Belastungen, aber vielleicht auch historische Belastungen von unaufgearbeiteten Traumata.
Und hier auch wieder spannend, dass die systemische Perspektive sich nicht nur ein System, zum Beispiel das Familiensystem, anschaut, sondern sogar mehrere Systeme im Sinne von autoritäres System in der Regierung oder Traumatisierung, die in anderen Generationen stattgefunden haben. Ich finde es irgendwie immer ganz cool, das mal so zu sehen, weil die systemische Perspektive für mich zum Beispiel vor diesem Podcast sehr neu war irgendwie.
Was ich eben ganz spannend finde, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, Rückfälle, Stichwort Rückfälle, das sind keine Katastrophen, sondern eigentlich Möglichkeiten der Reflexion und der Anpassung. Ja, also wir haben ja schon den Begriff der Ehrenrunde gehört. Also es ist wieder sehr ressourcenorientiert, wertschätzend und nimmt eben diesen Fakt, dass es doch häufig vorkommt, eher wieder als versteckte Möglichkeit daraus zu lernen und die Lektionen des Rückfalls oder auch eine Kunst des richtigen Rückfalls zu entwickeln.
Genau, wie kann ich letztlich den Rückfall auch nutzen für meine Behandlung, letztlich für meinen Umgang mit Alkoholkonsum oder worauf muss ich vielleicht beim nächsten Mal besonders achten auch, ne? Ich würde auch ganz gerne heute anstelle der verhaltenstherapeutischen Sicht ein Modell mitbringen, nachdem wir hier in der Kajaspas-Klinik arbeiten, in der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, nämlich das Modell Sucht im Kontext. Und in diesem Modell ist der zentrale Faktor die Gefühle. Für die Betroffenen als unangenehm erlebten Gefühle sind zum Beispiel Schuld, Trauer, Angst oder Wut. Diese Gefühle werden durch zum Beispiel schwere Lebensereignisse ausgelöst. Ich würde das hier mal so ein bisschen füllen anhand eines kleinen Beispieles, eines Fallbeispiels. Also der Betroffene hat einen schweren Schicksalsschlag erlebt, nämlich ist sein Sohn verstorben. Und dazu ist der Betroffene auch noch erkrankt an einer Depression, hat immer wiederkehrende Suizidgedanken. Der Verdacht auf eine frühkindliche Traumatisierung besteht und zudem beklagt er auch noch Schlafstörungen. In der Familiengeschichte des Betroffenen sehen wir auch noch eine Alkoholabhängigkeit der Mutter. Als Auslöser dieser Emotion, der aversiven Emotion, ist also der Tod des Sohnes, der bei den Betroffenen Schuld, Trauer und Einsamkeit ausgelöst hat. Und dazu kommt, dass der Betroffene Probleme hat im Umgang mit sich selbst. Also der hat eine deutliche Selbstwertproblematik. Also hat letztlich nicht ausreichend Kompetenzen im Umgang mit aversiven Gefühlen, also mit negativen Gefühlen und mit dem Umgang mit Stress und Anspannung. Als Lösungsversuch wählt er den Rausch. Also er konsumiert Suchtmittel, er konsumiert Alkohol, abends 3 bis 4 Gläser Weinbrand, hat möglicherweise auch da die Mutter als Vorbild für diesen Lösungsversuch. Und was entsteht? Na, er ist betrunken, er ist im Rausch und hat dann während des Konsums letztlich so Annahmen wie, wenn ich konsumiere, kann ich endlich schlafen, muss ich nicht an früher denken, in Bezug auf die frühkindliche Traumatisierung vielleicht, oder muss auch nicht an den Tod meines Sohnes denken. Was nun entsteht ist, das ist dieser Kreislauf, von dem du auch schon mal gesprochen hast, Emma, dass jetzt Entzugssymptome entstehen, wie Zittern, Schwitzen oder Erbrechen. und der Betroffene den Konsum fortsetzt, um die Entzugssymptomatik zu vermeiden. Und so entsteht da letztlich so ein Teufelskreis. Also bei dieser Entstehung des Suchtverhaltens ist es nun so, dass die durch den Konsum die Symptomatik, die vorher vielleicht schon da waren, also die depressive Symptomatik, sich verschlechtert, mehr Überforderungserleben im Alltag entsteht. Der Betroffene kann durch den massiven Alkoholkonsum möglicherweise nicht mehr arbeiten, wird gekündigt, der Kontakt zu seinen Kindern oder der weiteren Familie wird immer weiter eingeschränkt, er muss möglicherweise umziehen, weil er seine Wohnung verliert. Und im Sinne des Selbstwerts entstehen auch so Annahmen wie, ich habe versagt oder ich versage weiterhin. Und wenn jetzt bei den Betroffenen weitere schwere Lebensereignisse oder irgendwelche Schicksalsschläge entstehen oder auch Alltagsbelastungen, umgehen Betroffene, in diesem Fall der Betroffene, umgeht letztlich diese aversiven Gefühle und macht einen Shortcut direkt zum Konsum. Also er umgeht dieses ganze Thema, oh, ich muss mich ja eigentlich mit meinen Emotionen auseinandersetzen und greift letztlich direkt zum Alkohol, was diesen ganzen Kreislauf letztlich verstärkt. Was auch dazu führt, dass weitere Erkrankungen vielleicht dazukommen, also weitere Komorbiditäten, also neben der Depression möglicherweise halt auch weitere, also körperliche, somatische Erkrankungen und der Umgang mit dem Selbst wird auch immer schwieriger. Und dadurch entsteht weiterer Lösungsversuch, um mit diesen neuen auftretenden Problemen umzugehen. Und das ist so sehr komplex, aber ich finde, das, was wir bisher besprochen haben, weist schon auch auf dieses Modell hin. Also eigentlich verknüpft das eigentlich ganz viele Punkte, die wir eigentlich schon bisher besprochen haben.
Ich finde auch, es baut eigentlich so eine Brücke zwischen systemisch und dem, was ich vorhin gesagt habe, weil im Endeffekt ist bei dir ja auch dieses im Kontext denken, im System denken, aber auf der anderen Seite die Konditionierung.
Genau, ja, und auch die genetische Komponente, von der wir eben noch gesprochen haben, also das Vorbild der Mutter möglicherweise, ne, dass die auch eine Alkoholabhängigkeit hatte.
Dass man da eigentlich lernt am Modell oder am Vorbild, wie man Emotionen vielleicht nicht unbedingt reguliert, sondern wie man sie verdrängt, wie man sie
ja, umgeht, ne?
Ertränken kann sogar auf eine Art und Weise.
Mhm. Genau, so könnte man das sagen.
Leon und seine poetische Ader.
Und in der tiefen Psychologie, da hast du auch schon ganz schön viel vorweggenommen, komme ich später noch zu. Oder jetzt?
Ja, ganz ruhig jetzt.
Genau, die tiefenpsychologische Sichtweise betrachtet die Gesamtpersönlichkeit der Betroffenen, die Funktion der Abhängigkeit und auch die individuelle Biografie. Und wie der Name schon sagt, Tiefenpsychologie spürt sie tiefliegende Konflikte auf. Die Abhängigkeit wird da nur als Spitze des Eisbergs begriffen und kann Ausdruck von tiefer liegenden Konflikten sein, Störungen in der Persönlichkeitsstruktur oder auch traumatischen Kindheitserlebnissen. Und es geht auch auf ungelöste emotionale Probleme oder vielleicht auch unbewusste Wünsche zurück. Und da ist ein wichtiger Aspekt bei der Diagnostik die Analyse, wie die Biografie, Beziehungen und auch verschiedene Persönlichkeitsfacetten den Suchtmittelmissbrauch eigentlich begünstigen. Und Tiefenpsychologie stützt sich ja auf die Psychoanalyse, aber es gibt nicht die Psychoanalyse, sondern die hat sich in den letzten 100 Jahren wahnsinnig ausdifferenziert. Also viele denken ja noch einfach so an Sigmund Freud und so, aber da kamen sehr viele danach, die das so ein bisschen, die das weiterentwickelt haben. Und Sigmund Freud fasst man noch unter der Triebtheorie zusammen. Danach kommen andere. Man spricht auch von den vier Psychologien der Psychoanalyse. Und wir gucken mehr in Richtung Ich-Psychologie und etwas, was den nicht ganz so schönen Namen Objektbeziehungstheorie trägt, um das so ein bisschen zu erklären. Aber das nur so am Rande, damit man mal weiß, wo wir uns hier eigentlich aufhalten. Und häufig ist es so, dass bei Abhängigkeitserkrankten eine geringe Frustrationstoleranz besteht und mangelnde Differenzierung in den Affekten. Also sozusagen, welches Gefühl spüre ich da eigentlich gerade und auch schwache Ich-Grenzen. Also wie kann ich verhandeln zwischen meiner Innenwelt und der Außenwelt? Und diese Schwächen, und da spricht man auch von Ich-Schwächen, mit Ich meint es eigentlich so die Struktur, die gesamte Persönlichkeitsstruktur, machen es den Betroffenen schwer, mit den Herausforderungen des täglichen Lebens umzugehen. Also es deckt sich ziemlich genau eigentlich mit dem, was du hier gerade beschrieben hast. Und was auch ein zentrales Problem ist, ist eine geringe Fähigkeit, starke Emotionen zu tolerieren oder zu verarbeiten. Und Alkohol oder auch andere Suchtmittel werden dann oft genutzt, um das zu dämpfen und vielleicht eine vermeintliche vorübergehende Stabilität zu erreichen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder?
Das kommt uns bekannt vor. Ja, aber was auch irgendwie doch schön ist, ich denke jetzt gerade nochmal an diesen Elefanten aus der ersten Folge, so nochmal den Elefanten im Dunkeln zu ertasten. Und irgendwie merke ich, je weiter wir so an diesem Thema oder an den Themen psychischer Erkrankungen arbeiten, merken, also dass sich auch die Modelle irgendwie immer mehr ähneln und dass wir da Überschneidungen finden. Und das ist eigentlich doch ganz positiv.
Und je häufiger wir diese Folgen aufnehmen, desto besser können wir diese Brücken auch irgendwie bauen, habe ich so das Gefühl, weil man einfach so ein bisschen geübter darin wird, das auch im übertragenen Sinne zu verstehen, also in dem Sinne Übersetzungsleistung zu vollbringen in dem Sinne. Und da ist mir nämlich gerade auch aufgefallen, worüber ihr beide ja schon gesprochen habt, ist ja zum Beispiel auch sowas mit einer geringen Frustrationstoleranz und so weiter und so fort. Und man könnte nicht meinen, dass das jetzt was mit dem Darm zu tun hat, aber da komme ich nämlich auf die Kirsche der Wahrheit ein bisschen zu sprechen. Was wir ja später alles noch erfahren wollen, ist nämlich, dass unser Darm bei dieser Frustrationstoleranz eine riesige Rolle spielt. Denn es wurde jetzt herausgefunden, dass es Darmbakterien gibt, die manche Menschen haben, die ein Neurotransmitter produzieren, also GABA ist das, und das macht uns relaxed, total entspannt. Ich weiß nicht, jeder von uns oder jede von uns kennt bestimmt einen Menschen, der total entspannt ist und sehr schwer aus der Ruhe zu bringen ist. Ja, den solltet ihr mal vielleicht fragen, was für Milchsäurebakterien der im Darm hat, weil vielleicht hat er oder sie irgendwelche, die GABA produzieren und ihn dadurch oder sie schon generell entspannter machen, und das senkt zum Beispiel das Risiko, eine Suchterkrankung zu bekommen. Weil
ist
eben
auch keine seltsame Frage. Welche Milchsäurebakterien hast du eigentlich im Darm?
Ja, also das heißt, GABA befindet sich oder kann man in Milchprodukten finden?
Nee, so kann man das jetzt nicht sagen, aber das wird halt von diesen Milchsäurebakterien, die auch eine ganz bestimmte Art sind, und die Forschung ist noch ganz jung, ganz am Anfang, aber da wird auf jeden Fall gesagt, dass es das da halt gibt, und das spielt eine Rolle im Belohnungssystem und macht uns relaxed und ja, da auch irgendwie wieder so eine Verbindung, die überhaupt nicht auf dem direkten Weg zu erkennen ist, aber so unterschwellig dann irgendwie schon.
Ja.
Spannend.
Und was uns auch mehr relaxed macht oder zumindest so eine Therapieform, wäre dann eine Stärkung, also in der tiefen Psychologie eine Stärkung dieser Ich-Funktionen. Also dass man mehr Fähigkeit in der Differenzierung von Gefühlen, von Affekten, also in Bewegung gebrachten Gefühlen entwickelt und die besser tolerieren kann. Gleichzeitig gibt es da noch einen anderen Aspekt, und das ist eben nach dieser sogenannten Objektbeziehungstheorie. Frühe Beziehungen zu unseren Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen prägen unser inneres psychisches Leben. Und diese Beziehungen werden verinnerlicht und beeinflussen unser Bild von uns selbst, aber auch unsere Beziehung zur Außenwelt. Und Abhängigkeit wird häufig als Beziehungskonflikt auch gesehen. Also die Funktion des Suchtmittels kann man dahingehend beschreiben, dass es die Rolle des wichtigsten Objekts im Leben der Abhängigen einnimmt und eben viel verlässlicher ist als zum Beispiel die Eltern, die nicht da waren, der Partner, der vielleicht einfach unbeständig ist, oder auch Freunde, die nicht so da sind, wie man es vielleicht gerne hätte. Also man findet eine Art von Ersatzbefriedigung. Also das, was man eigentlich zwischenmenschlich hat, hat man stofflich ersetzt und kann damit auch eher ambivalente Gefühle bewältigen und auch innere Konflikte kaschieren. Es gibt da so einen alten Satz, wer Sorge hat, der hat Likör. Aber Sorgen sind bekanntlich auch gute Schwimmer. Ja.
Also Leon, ich weiß nicht, wo du das immer herholst, ne? Aber Deborah und ich, wir sitzen hier jedes Mal auf Neue und müssen schmunzeln.
Lacht mich immer aus hier mit meinen Gassenhauern.
Nein, das würden wir nie tun.
Naja, auf jeden Fall, wenn dann Abstinenz herrscht, dann treten oft diese Konflikte, also diese Probleme mit der Gefühlsbewältigung oder so mit dem Zwischenmenschlichen verstärkt hervor, und dann merkt man oft erst, was los ist. Habt ihr auch ein Zitat von einem Autor, von einem Amerikaner: When you stop drinking, you have to deal with this marvelous personality that started you drinking in the first place. Und das ist dann oft in der Therapie, wenn diese Sachen dann quasi hervorkommen, muss man sich das dann mal genau angucken, warum eigentlich. Und wenn man nicht mehr den Shortcut nehmen kann, ne? Also darüber haben wir ja vorhin von Deborah gehört.
Apropos Therapie. würde ich mal weitermachen, was es denn so für Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland gibt. Ich glaube, es ist jetzt erstmal deutlich geworden, dass Alkoholkonsum ein großes Risiko ist für uns Menschen. Die WHO bezeichnete auch den Alkoholkonsum weltweit als eine der führenden Risikofaktoren für die Sterblichkeit. Es gibt in Deutschland viele tausende Tote, deren Todesursache ausschließlich auf Alkohol zurückzuführen ist.
Das sind tatsächlich 74.000 Menschen.
Insgesamt, ne?
Ja,
genau.
Die jährlich an den Folgen des Alkoholkonsums sterben.
Umso wichtiger, dass es in Deutschland ein Behandlungskonzept gibt. Das würde ich euch ganz gerne einmal kurz vorstellen. Insgesamt gilt, je früher die Erkrankung erkannt wird, desto besser sind auch die Heilungschancen. Und je besser sind auch die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung. Und in der ersten Phase gibt es Kontakte zur Beratungsstelle. Also die Betroffenen können sich an einem eher niedrigschwelligen Angebot wenden. Dort bekommen sie Informationen über Möglichkeiten zur Hilfe. Die Betroffenen sind in dieser Phase im besten bereit, sich auf eine Behandlung und den Versuch einer Behandlung einzulassen, wieder alkoholfrei zu leben. Das kann Tage bis Monate dauern, diese Kontaktphase. Zu den Beratungsstellen. Es gibt ungefähr 1300 Beratungsstellen in Deutschland, haben unterschiedliche Träger und unterschiedliche Prinzipien, aber ein ganz großer Bereich im Gesundheitssystem in Deutschland. Die zweite Phase in der Behandlung ist die Entzugsbehandlung. Das kann stationär oder ambulant stattfinden. Das wird auch hier auch in der Klinik angeboten. Das nennt sich die qualifizierte Entzugsbehandlung. Die dauert in der Regel 14 Tage oder auch ein bisschen länger, je nachdem. Also bei Alkohol ist es mindestens 14 Tage. Bei anderen Substanzen kann das auch länger sein. Und die Behandlung umfasst ein umfangreiches Behandlungsangebot. Da wird halt neben dem sicheren und komplikationsarmen Entzug durch ein multiprofessionelles Teams und also die Unterstützung von Ärzten, von Psychotherapeuten, von Pflegenden, die Motivation der Abstinenz gestärkt und auch der Umgang mit Suchtdruck und der Umgang mit sich selbst letztlich unterstützt. Ziele können auch eine Reduktion des Suchtmittelkonsums sein oder auch die Folgeschäden letztlich zu reduzieren.
Das heißt, man hat im Grunde, kommt erstmal an, kann erstmal körperlich entziehen die ersten Tage. Das Ganze ist relativ sanft, weil man da auch eben oder das ärztliche Team darauf achtet, dass eben keine Entzugserscheinungen entstehen durch eine Medikation. Und wird dann im Laufe der Therapie, hat man verschiedene Module, Fachtherapien, in denen man so ein bisschen sich mit der Erkrankung auseinandersetzt.
Genau, und man bekommt zusätzlich auch häufig in Kooperation mit dem ambulanten Suchthilfesystem Informationen über Selbsthilfegruppe, Suchtberatungsstellen, Fachkliniken, die letztlich die Weiterbehandlung dann ausmachen können. Ne? Und die Betroffenen sind in dieser Zeit sehr, sehr strukturiert, sollen auch an diesen Gruppen teilnehmen. Es gibt auch Fachtherapien wie Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Entspannungstrainings, also haben letztlich einen vollen Wochenplan mit dem Ziel der Abstinenz bzw. der Förderung der Abstinenzmotivation und vor allen Dingen, dass sie, wenn sie entlassen sind, auch ein gutes Konzept der Weiterbehandlung haben. Und das ist jetzt eigentlich eine Überleitung zu dem dritten Punkt, der Entwöhnung. Also das ist dann kann eine anschließende ambulante oder auch stationäre Reha sein, die Suchtmittelfreiheit absichern soll. Das kann dann mehrere Wochen dauern oder bis auch Monate, wo auch Psychotherapie, Einzel- und Gruppengespräche stattfindet und mit anschließender Nachsorge, also im Anschluss der Behandlung, manchmal auch sogar begleitend, kann letztlich nochmal eine Absicherung erfolgen. Die Betroffenen können an Sucht-Selbsthilfegruppen teilnehmen. Aber vor allen Dingen werden auch die Angehörigen einbezogen. Genau, also das wäre jetzt mal so eine wirkliche Kurzfassung der Behandlung. von Alkoholabhängigkeit.
Und da geht es ja wahrscheinlich dann auch vor allem darum, so Muster irgendwie zu durchbrechen, damit dieser Teufelskreis irgendwie, über den wir ja vorhin auch schon oft gesprochen haben, nicht mehr richtig ja vorhanden ist, in Anführungszeichen. Also dass man den praktisch durchbricht und da ja ein P vorsetzt praktisch und sagt, nee, hier nicht weiter. Wenn ich jetzt weiß, okay, abends trinke ich eigentlich meine Flasche Bier oder meine Flasche Wein zur Entspannung, dann gehe ich gar nicht erst direkt nach der Arbeit zum Kiosk oder direkt nach Hause, sondern ich gehe erstmal spazieren, um praktisch dem Suchtdruck da keine Chance zu geben.
Genau, das würde so als Stimuluskontrolle bezeichnet werden. Also im ersten Schritt ist das tatsächlich auch eine der Strategien, letztlich die Kontrolle des Konsums, ne, das Vermeiden möglicherweise von gewohnten Situationen oder wie gesagt, also allen Punkten, die das Suchtgedächtnis letztlich aktivieren würden. Aber im zweiten Punkt geht es auch darum, letztlich die Funktionalität, also ein individuelles Störungsmodell zu erarbeiten, in dem die Betroffenen letztlich verstehen, okay, warum konsumiere ich eigentlich, und erhalten auch alternative Werkzeuge, mit diesen Emotionen, die ja vermieden werden, letztlich umzugehen. Also letztlich mit belastenden Lebensereignissen funktional umzugehen. Also man braucht ja eine Alternative zu dem Alkohol. Und ja, man spannend. Kann, und dieses, ne, wir nehmen das erstmal weg, ist ein erster Punkt, aber um langfristig abstinent zu fördern, brauchen wir letztlich alternative Strategien, was auch im Sinne von der neuronalen Plastizität, also wir wissen ja, dass unser Gehirn sich auch, also die Netzwerke sich letztlich verändern können, wir neu lernen können oder zumindest Strukturen ersetzen können. Und da ist es wichtig, auch den Betroffenen diese Möglichkeit zu schaffen, neue Strategien letztlich zu trainieren. Und das ist ein langer Weg.
Und da merkt man ja auch einfach wieder, wie viel da im Endeffekt dazugehört. Also das ist nicht nur das kommt jetzt weg und dann passen wir uns wieder neu an, sondern dass es halt einfach viel mehr dahinter steckt als die Abstinenz, wie man sich die vielleicht einfach vorstellt, sondern dass halt einfach noch das dazu gehört, dass man das auch ersetzen muss, dass man sich mit den Grundproblemen, also mit dem, was unter der Spitze des Eisbergs irgendwie liegt, auseinandersetzen sollte und so weiter und so fort. Also ich finde, ich habe heute auf jeden Fall verstanden, dass die Sucht ein sehr komplexes Krankheitsbild ist. Ihr auch?
Absolut. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Beispiel vom Anfang, dann sehen wir ja auch da, dass am Anfang Herr M. war das, glaube ich, der Alkohol gar nicht geschmeckt hat. Also man fängt nicht an, weil es schmeckt, sondern weil es, und sehr früh auch schon bei ihm, weil es eine Funktion erfüllt. Und ich fand, das hast du gerade nochmal sehr schön hervorgekehrt, dass man da eben auch gucken muss, ganz individuell, was ist da los? Und wir jetzt hier so verschiedenste Perspektiven mal wieder versammelt haben, um so ein bisschen dem Elefanten im Raum zu begegnen. Weil es ist die Volksdroge Nummer 1 in Deutschland. Und vielleicht haben wir ein bisschen mehr verstanden. Aber ja, die 100%ige Wahrheit.
Die werden wir hier nicht finden.
Nee.
Und ich würde sagen, die Kirsche der Wahrheit, haben wir ja eigentlich schon während dieser Folge total gut aufräumen können, dass ich jetzt auf meiner Liste gar keinen Punkt mehr habe, den wir von den Teasern am Anfang nicht aufgelöst haben.
Das haben wir, hast du ja sehr elegant gemacht, hier so eingestreut.
Hatten wir das nicht mit dem Professor? Was
ah,
war
ja, stimmt.
Da?
Ah,
ich glaube, genau. Da fehlte doch
was irgendwas. Ist das für ein Professor, der seine Studis da 2 Wochen lang Schnaps trinken lässt?
Ja, heute würde das wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren, glaube ich. Also an der Uni hier in Oldenburg ist es auf jeden Fall nicht so, dass mir irgendwie ein Professor mal gesagt hat, ich sollte jetzt mal bitte 2 Wochen pro Tag eine Flasche Schnaps trinken. Aber dieses Experiment zeigt ganz gut, dass im Endeffekt jeder und jede abhängig werden kann. Denn nach diesen 2 Wochen war es tatsächlich so, dass bei allen ProbandInnen Entzugssymptome da waren und in dem Sinne halt auch eine Abhängigkeit bestand. Und dass all diese Menschen, diese ProbandInnen, dann einen Entzug durchmachen mussten. Und das sind ja in dem Sinne auch, ja, Menschen, die aus einer eher privilegierteren Bevölkerungsschicht kommen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen ganz vorsichtig, weil diese ja auch zur Uni gegangen sind, die haben studiert. Man weiß natürlich nicht, wie die familiären Verhältnisse aussahen oder das Setting, wie belastet die waren vom Druck der Universität und so weiter und so fort. Aber das zeigt, es ist nicht nur das Stigma, was hier bestätigt wird, sondern es kann halt im Endeffekt jeden und jede treffen, weil das war ja auch eine beliebige Auswahl an Menschen.
Naja, Alkoholabhängigkeit ist eine Volkserkrankung. Also da geht es wenig um irgendwelche Gesellschaftsschichten, glaube ich. Also wenn ich mir so meine Patientinnen Wissenschaft anschaue, ist da eigentlich alles abgedeckt.
Ich glaube aber, das ist was, was du siehst oder auch was Leon sieht im Klinikalltag. Aber ich glaube, dass die generelle Bevölkerung zum Beispiel eher davon ausgehen würde, dass es halt eben nicht so breit gestreut ist, weil vielleicht manche Menschen das besser verstecken und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen ist es an dieser Stelle nochmal umso wichtiger, das in dieser Kirche der Wahrheit aufzudecken. Oder ich glaube auch, dass wir während der Folge gut aufdecken konnten.
Ja.
Genau. Und ich würde sagen, wir sind fix und fertig. Ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass ich hier heute sehr viel mitnehmen durfte. Nicht nur, dass Cristiano Ronaldos Beine sehr, sehr teuer sind und auch, dass die Elbphilharmonie sehr viel Geld gekostet hat, sondern auch, dass einfach die Abhängigkeitserkrankung eine sehr vielfältige und komplexe Erkrankung ist, die es auf verschiedenen Ebenen zu verstehen gibt und dass diese Ebenen sich aber auch gut miteinander kombinieren lassen. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen und wir freuen uns, bald wieder eine neue Folge aufnehmen zu dürfen, aber vorerst würde ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal verabschieden.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.